Wir haben ja heute das Thema Vertrauen in der Partnerschaft. Was würdest du sagen, wie wichtig ist dir der Punkt Vertrauen im Fundament von einer Beziehung?
Maximal wichtig.
Maximal. Ist das Wichtigste für dich?
Das weiß ich nicht, ob es das Wichtigste ist, aber es ist auf jeden Fall ja das Zeichen, ob ein Fundament stabil ist oder nicht. Mhm. Ich sage, je mehr Vertrauen da ist, desto stabiler ist wohl das Fundament. Und es schafft natürlich extrem viel Sicherheit, Ruhe, Ausgeglichenheit. Man kann entspannt durch den Tag wandern, ohne sich ständig Gedanken machen zu müssen. Ja, Vertrauen ist ja vielschichtig, geht ja nicht nur um Treue, geht ja auch um Zuverlässigkeit.
Ja. Ja,
einfach darum, dass ich vertrauen kann, dass der andere in meinem Sinne handelt, darauf vertrauen kann, dass du mit unserem Sohn so umgehst, wie es für uns beide sich stimmig anfühlt. Also, dass du so erziehst, wie wir es vereinbart haben, dass nichts passiert, während der andere nicht da ist. Also es gibt ja ganz viele Ebenen, wo man in der Beziehung vertraut. Oder wenn man so wie wir gemeinsam ein Unternehmen betreibt, dann ist da ja auch, das vermischt sich ja mit der Beziehungsebene irgendwo.
Ja.
Und auch da gibt es natürlich das Vertrauen, was man natürlich auch unter Geschäftspartnern ohne Liebesbeziehung hätte, das Vertrauen, dass du damit vernünftig umgehst, dass wir die gleichen Werte haben im Umgang mit Kunden und wie wir mit Dingen umgehen. Also es sind ja sehr viele Ebenen, auf denen dann Vertrauen einfach gebraucht wird. Und für dich?
Ja, für mich ist Vertrauen auch sehr wichtig, weil mir ja auch die Werte Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit sehr wichtig sind. Und für mich ist Vertrauen die Grundlage eigentlich mit, also einer meiner wichtigsten Werte, würde ich sagen, im Leben. Weil ich merke, wenn ich Menschen vertrauen kann, dann kann ich mich auch fallen lassen. Und wenn ich Menschen nicht vertrauen kann, dann merke ich immer so eine innere Angespanntheit. Und diesen Zustand mag ich überhaupt nicht. Deswegen ist es bei mir auch so, dass ich eher wenige Menschen habe, die sehr eng mit mir sind, aber denen vertraue ich dann auch wirklich zu 100%. Und ja, deswegen ist mir Vertrauen auch so wichtig.
Hallo und willkommen im Lebensidealisten-Podcast. Mein Name ist Florian.
Ich bin Ina.
Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung. Here's your story, let's begin. The world is fine, come on, dive in. The
future's here, it's right before your eyes. Wir haben heute das Thema Vertrauen und Vertrauen ist das Fundament einer Beziehung oder ist ein großer Teil vom Fundament einer Beziehung. Und wenn das natürlich verletzt ist, also wenn man das Gefühl hat, man kann den anderen nicht mehr so richtig vertrauen oder es ist eher Misstrauen da statt Vertrauen, dann macht das was in der Beziehung. Dann macht das bei einem selbst was und auch innerhalb der Partnerschaft fühlt sich das für viele sehr unstimmig an. Wir wollen euch heute mal ein paar Impulse mitgeben, wie das gelingen kann, wieder Vertrauen aufzubauen, wie das gelingen kann, wieder zueinander zu finden und ein glückliches und harmonisches Paarleben zu haben.
Das Thema Vertrauen ist immer eins der Top 3 Themen bei den Podcast-Folgen, die am meisten gehört werden. Das ist also für sehr viele anscheinend sehr relevant. Deswegen machen wir da auch mehr Folgen jetzt zu diesen Themen, die für viele von euch dann auch relevant tatsächlich sind. Und falls ihr schon andere Folgen von uns gehört habt, dann lasst uns doch gerne einen netten Kommentar da oder bewertet unseren Podcast bei Spotify oder Apple. Das hilft uns immer sehr, dort natürlich besser zu ranken, mehr Menschen in den Podcast hineinzuziehen und damit mehr Leuten einfach durch unsere Methodik zu helfen.
Oder wenn ihr jemanden wisst, für den das Thema interessant wäre, dann teilt gerne die Podcast-Folge, da freuen wir uns auch mal sehr drüber.
Wir wollen heute ja wieder eine Q&A-Folge machen, das heißt, wir haben einige Fragen und werden darauf antworten. Aber lass uns ganz kurz skizzieren, was denn so die Probleme sind, wenn das Vertrauen nicht da ist, welche Folgen daraus resultieren. Und dann schauen wir uns mögliche Lösungsansätze an. Das Erste, was natürlich immer zu nennen ist, sind Konflikte, Streit, weil einfach Dinge passieren, die mit Vertrauen nicht passieren würden.
Ein weiterer Punkt ist ja Misstrauen, also das Gegenteil von Vertrauen, wenn man an Aussagen oder an Handlungen von der anderen Person zweifelt, dass man sich eigentlich nur noch sich selbst vertraut und sagt, da mache ich das lieber alleine, da weiß ich, dass das klappt. Aber es ist natürlich schwierig, weil das in der Partnerschaft einen eher auseinandertreibt.
Ja, oder wenn du schon drauf vertraust, dass es schief läuft und das schon erwartungskonform wird. Haben wir auch gerade im Coaching, dass jemand weiß, dass der andere nicht das macht, wie es richtig wäre.
Das ist ja auch schon spannend, richtig, ne?
Ja,
das,
wie er es als richtig empfindet.
Ja.
Ne, aber das auch mehrfach angesprochen hat.
Mhm.
Und dass das immer wieder vergessen wird.
Mhm.
Und dann sagt, dann mache ich meinen Teil lieber selbst.
Ja.
Dann mach du deine 80%, die du gehen kannst und woran du denkst. Und ich mache den Rest lieber selbst, aber ärgert sich trotzdem weiterhin darüber, dass er diese 20% machen muss.
Das ist super spannend. Ich hatte im Coaching vor ein paar Wochen den Fall, dass jemand sehr vergesslich war, einfach grundsätzlich schon im Leben, und das für die Partnerin auf der Vertrauensbasis ein Problem gemacht hat, weil sie gesagt hat, sie hat das Gefühl, er kennt sie gar nicht, obwohl sie auch schon Ewigkeiten zusammen sind, aber er vergisst zum Beispiel, was ihre Lieblingspizza ist oder was sie gerne mag beim Einkaufen, also so absolut Kleinigkeiten, aber das ist für sie so wie ja ein Fundament, dass der andere einen kennt und für einen entscheiden kann und weiß, was man mag. Und für ihn war das überhaupt nicht nachvollziehbar, weil er sagt, nur weil ich jetzt nicht weiß, was dein Lieblingsjoghurt ist, heißt das doch jetzt nicht, dass ich dich nicht kenne oder dass wir kein Vertrauen zueinander haben. Wie kannst du das in so Nichtigkeiten dann festmachen?
Passt ja genau zum nächsten Problem, was wir uns auch notiert haben, Entfremdung.
Ja.
Ja, es entsteht vielleicht so eine Art Entfremdung, wenn das Vertrauen nicht da ist. Das Beispiel zeigt das ja ganz gut,
mhm.
dass dann eben das macht mit was miteinander. Also diese Vertrauensebene entsteht ja dadurch, dass man viel positive Zeit miteinander verbracht hat und das Gefühl hat, ich kann mich auf dich verlassen, ich bin dir wichtig und all die ganzen Dinge. Und wenn das nicht so da ist, weil du dir nichts merkst, was mir wichtig ist, dann ist ja die Frage, wie ist das mit dem Vertrauen? Ne? Es sind verschiedene Aspekte, die dann negativ sich aufs Vertrauen auswirken können oder welche Probleme einfach entstehen.
Und als Folge kommen dann weitere Konflikte dazu. Also die Anzahl der Konflikte steigt meistens. Man rutscht dann auch schnell in so eine Konfliktspirale rein, weil das Fundament, wie wir das immer nennen in der Beziehung, was halt sich auch durch Vertrauen unter anderem auszeichnet, sehr bröckelig wird.
Ja, wir haben gesagt Entfremdung. Das heißt, die Nähe geht zurück, dass man nicht mehr so sich verbunden fühlt, das Wir-Gefühl weggeht, körperliche Nähe vielleicht zurückgeht. Ja, also wie schon mehrmals jetzt gesagt, ist Vertrauen eben fürs Fundament ganz wichtig. Wenn das Fundament eben bröckelt, dann schlägt sich das auf viele Bereiche nieder.
Absolut.
Und eben auch auf die Verbundenheit, das Wir-Gefühl. Es kann passieren, dass Entscheidungen vielleicht alleine getroffen werden, ne, weil man vielleicht nicht darauf vertraut oder keine Antwort bekommen hat oder den Konflikt wieder meiden möchte. Also man gerät in eine regelrechte Spirale hinein.
Und das hatte ich jetzt diese Woche im Coaching. Wir haben auch den Punkt Instabilität aufgeschrieben. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie ich das beschreiben kann, dass das nicht so sehr detailliert ist, weil das schon ein sehr besonderer Fall ist. Da ist ein Paar, wo das Vertrauen erschüttert worden ist und dass man das auch bei den Kindern merkt, also besonders bei einem Kind in dem Verhalten, dass das Kind sehr stark zur Mutter gerutscht ist und sehr anhänglich an der Mutter ist und sich so eine Art Frontenbildung gebildet hat in der Familie, also dass die Bindung von Vater und Sohn in dem Fall sehr schwierig wurde, weil das Kind, wie haben wir ja schon gesagt, so hochgerutscht, also das Kind kümmert sich jetzt sozusagen gerade um die Mutter, weil die Mutter fühlt sich sehr verletzlich, sehr alleine, sehr zurückgewiesen. Und das ist, fand ich ganz interessant, weil das so eine Verletzung, also das Vertrauen ist nicht mehr da und das geht so auf verschiedene Personen und Lebensbereiche dann über. Und der Vater ist wiederum verletzt von seinem Sohn, dass der sozusagen gar nicht mehr sich von ihm ins Bett bringen lässt, nicht mit ihm kuschelt mehr. Und er ist verletzt darüber, dass die Frau so wenig Zeit für ihn hat und die so eng beieinander sind. Aber eigentlich ist die Grundlage von all dem, das Fundament der Familie, das Vertrauen zwischen den Eltern.
Das muss einem immer sehr bewusst sein, dass man dieses Fundament eben auch für die Kinder bildet.
Ja.
Und dadurch auch den sicheren Rahmen für die Kinder herstellt. Und wenn das für einen selber nicht ist, darf man nicht den Irrglauben haben, dass das die Kinder nicht mitbekommen, sondern die Kinder spüren, dass das diese Sicherheit nicht da ist, der Rahmen nicht da ist, dass das Fundament, das Vertrauen nicht stabil ist. Und wenn das immer nur so Kleinigkeiten sind,
klar,
dass Nervosität ist, ob das ins Handy gucken ist, ob das verschiedene Gespräche, die Haltung ist, die Kinder spüren das ganz genau.
Genau, und die haben natürlich die positive Absicht, die wollen trösten, die wollen Verantwortung übernehmen. Und dann wiederum wäre natürlich jetzt ein Kurzschluss zu sagen, ja, das liegt einfach nur an der Bindung zwischen dem Vater und dem Sohn, sondern dann tiefer zu schauen, aber was ist denn passiert, warum das Kind das macht, ne?
Ja, und dann schlägt es natürlich um und das Wohlbefinden insgesamt in der Beziehung reduziert sich. Das ist auch etwas, was das Paar, was ich eben im Beispiel hatte, beschrieben hat. Die waren im Urlaub und im Urlaub lief das ganz gut, weil dort waren sie so umsorgt.
Ja.
Ne, da gab es diesen Alltag nicht, da gab es das Thema bei denen ist Haushalt. Ne, so unterschiedliche Ansichten zur Sauberkeit, zur Ordnung.
Ja, da hast du betreutes Wohnen wahrscheinlich, ne?
Genau, im Hotel hast du eine Art betreutes Wohnen, du musst dich um nichts kümmern. Es wird jeden Tag gereinigt.
Ja.
Ne, und das ist dann für die beiden dadurch sehr entspannend gewesen, weil diese Alltagsprobleme alle nicht da waren. Also dort war das Wohlbefinden sehr hoch. Kann im Urlaub ja auch noch anders sein. Dass eben, wenn man zu viel Zeit miteinander verbringt, dass eben die Konflikte mehr werden. Hier war es jetzt so, dass ein großer Konfliktherd, nämlich das Thema Haushalt, Ordnung, Sauberkeit, Strukturen, dass das eben dort vorgegeben worden ist und gemacht wurde und die dann entsprechend entspannt waren, also dort das Wohlbefinden hergestellt, weil jetzt haben wir dran gearbeitet, wie man das eben dann auch ins Zuhause übertragen kann, was da gebraucht wird. Ja, und final geht es natürlich immer noch mal immer in Richtung Trennung.
Ja.
Dass man blickt, wenn das Vertrauen Folge, nicht da ist, ne, das ist ja eine wesentliche Folge, ja, dass man dann überlegt, wenn ich dir nicht vertrauen kann, mich unsicher fühle, die Beziehung instabiler wird, in der Folge Konflikte entstehen, dann kommt natürlich irgendwann auch der Gedanke auf, kann man das Vertrauen zurückgewinnen? Können wir gemeinsam daran arbeiten? Oder macht eine Trennung irgendwann Sinn?
Man lebt ja auch mit dem Partner oder mit der Partnerin so eng zusammen, dass man ja auch dauernd konfrontiert ist mit der Person. Also wenn es da einen Konflikt im Vertrauen gibt, ist man ja auch dauerhaft konfrontiert darin, irgendwie im Leid zu sein. Und ich glaube, deswegen ist das auch für viele so im Mechanismus drin, dass dieser Gedanke kommt, sollte ich mich lieber trennen, kann das eine Erleichterung sein, dann ändert sich vieles, weil man das nicht lange aushalten kann. Brauchen wir Sicherheit, jeder Mensch braucht Sicherheit im Leben, ne?
Deswegen reiten wir immer so viel auf dem Fundament rum,
ja,
weil genau das der Punkt ist. Wie du sagst, man kann dem anderen schwer ausweichen und wenn doch, hat sofort sehr viele Konsequenzen. Das heißt, ich kann dem Arbeitskollegen aus einer anderen Abteilung, mit dem ich mal aneinander geraten bin, dem kann ich halbwegs gut ausweichen. Ne, auch dem Nachbarn von drei Häusern weiter kann ich einigermaßen gut ausweichen. Der spielt in meinem Leben auch nicht so eine große Rolle. Aber wenn wir beide Probleme miteinander haben, das macht sich eben tagtäglich bemerkbar und schlägt sich auch auf alle Lebensbereiche, auf alle Beziehungen, Freundschaften, der Familienkreis, wie viel Antrieb ich beim Sport habe und so. Das schlägt sich ja auf alles nieder, auch die Performance bei der Arbeit leidet darunter. Ja, es ist einfach die Basis für ganz vieles und deswegen reiten wir auf diesem Fundament immer so viel rum. Wenn ihr merkt, dass das ein Thema bei euch ist, dass ihr wieder Vertrauen aufbauen möchtet, dass ihr daran versucht habt zu arbeiten, aber es funktioniert alleine nicht, dann meldet euch sehr gerne bei uns für das telefonische Erstgespräch. Gemeinsam schauen wir dann, wie wir euch am besten unterstützen können. Und dann geht's im nächsten Schritt ins Kennenlernen mit einem unserer Coaches oder einem von uns beiden. Und dann begleiten wir euch auf dem Weg, wieder das Vertrauen herzustellen. Aber vielleicht wollt ihr zunächst unsere Tipps und Impulse ausprobieren, die jetzt im nächsten Step kommen. Dann lasst uns mal schauen, was wir uns als erstes aufgeschrieben haben. Und die Frage ist, was muss passieren, damit wir neues Vertrauen aufbauen können?
Dafür muss als allererstes der Schritt erfolgen, dass wir emotionale Verletzungen auflösen. Also es geht darum, wenn man Vertrauen aufbauen muss, dass man sozusagen nicht mehr als verletzte Person sich gegenübersteht, sondern dass man auf den Weg schaut. Also wie ist das entstanden? Wir schauen dann immer, wenn wir zurückkehren, wann war es mal gut? Wann ist die erste Verletzung in dem Themenbereich Vertrauen zum Beispiel entstanden? Weil es ist ja nicht so, dass das Vertrauen von heute auf morgen einfach so verschwindet, sondern es ist meistens ein Prozess, der durch viele kleine Verletzungen, auch große, aber auch von den kleinen Verletzungen so angetrieben wird. Und daher ist es natürlich wichtig, in einer Analyse zu schauen, welche Muster und Dynamiken sind entstanden, die das Vertrauen immer mehr zu Misstrauen verwandelt haben. Und da setzen wir dann an mit unserer System-Empowering-Methode. Wir schauen mal, wie kann Vertrauen wiederhergestellt werden? Was verändert sich, wenn Verantwortung übernommen wird, wenn man das Leid beim anderen sehen kann? Und würden euch dann so durch den Prozess führen. Und das ist eine sehr nachhaltige Methodik, weil wir wollen natürlich, dass in Zukunft das nicht wieder zu diesen starken Auf- und Abs kommt, also zu Verletzungen, die das Fundament mit Vertrauen ins Schwanken bringt. Und dafür ist es wichtig, erstmal das Wissen aus der Vergangenheit zu haben, damit man das mit in die Zukunft nehmen kann, damit man Strategien und Tools hat, damit man es genau so selber auch alleine zu Hause anwenden kann, damit man ein Gefühl für Bedürfnisse entwickelt, ein Gefühl für das Leid des anderen auch entwickeln kann. Warum ist dem anderen das überhaupt wichtig? Und das würden wir dann in dem Prozess genauer angehen.
Ein Beispiel aus dem Coaching, was da sehr gut zu passt. Das Paar ist so, dass sie hat das Vertrauen ein Stück weit verloren, beziehungsweise es war so, dass er hat ihr oder sie ihm auch immer mal so Bilder oder kleine Nachrichten geschickt. Mhm. Wenn die beiden unterwegs waren, einfach so, guck mal, hier, das esse ich und da bin ich und so. So gerade in dieser Verliebtheitsphase, ne? Und das mache ich. Also haben da so die Zugehörigkeit hergestellt, indem auch wenn sie unterwegs waren, alleine, dass sie sich so ein bisschen kleine Nachrichten und, ja, und Bildchen geschickt haben. Das war einfach ganz angenehm, ne? Hat so Zugehörigkeit hergestellt. Und irgendwann hatten die Streitigkeiten miteinander und dann wurde das erste Mal eine Trennung ausgesprochen, ne? Und dann wieder zurück. Mhm. Und dann irgendwann eine Streitigkeit und so weiter, wieder eine Trennung ausgesprochen und wieder zurück. Und bei ihr das Unsicherheit gemacht.
Ja.
Und dann hat er weiterhin und sie auch Nachrichten, Bilder geschickt und irgendwann hat das mal nicht gemacht.
Mhm.
Man hat sie gemerkt, das macht was in ihr.
Ja.
Ne? Also das war vorher einfach nur zum Zugehörigkeit herstellen. Auf einmal hat das was mit Sicherheit und Vertrauen bedeutet. Also ob er wirklich da ist, wo er gesagt hat, dass er sein wird, ne, um diese Unsicherheit durch diese Trennungen, die passiert sind, zu kompensieren, wurde das auf einmal gebraucht. Weil sie dann dadurch reflektieren konnte, dass das Vertrauen nicht mehr so da ist in die Stabilität der Beziehung, ob das hält, ob er wirklich das macht, was er sagt und so weiter. Und da wäre es quasi genauso, ne? Wenn wir jetzt gucken, wo war es mal gut, dann würde man an den Anfang der Beziehung gehen, zur Sicherheit, das haben wir auch gemacht, sind wir nochmal in die Beziehung davor gegangen und geguckt, gab es da schon mal ähnliche Phänomene, dass sie eben Nachrichten oder Bilder oder sowas brauchte, um Sicherheit herzustellen, das gab es vorher aber nicht. Ne? Und am Anfang der Beziehung hat sie reflektiert, war das wirklich nur, weil es schön war, von dem anderen zu hören, da war es angenehm, ne? Und dann ist das umgeschlagen, denn jetzt wird's gebraucht.
Mhm.
Und da ist dann eben der Punkt, wo man ansetzen kann und das nochmal nachverarbeitet und löst.
Die zweite Frage, die kam, wie können wir uns gegenseitig unterstützen, während wir gemeinsam an der Wiederherstellung des Vertrauens arbeiten?
Ehrliche und tiefe Gespräche führen, ja, sich wirklich gemeinsam reflektieren, sich einzeln auch reflektieren, das zusammenführen, aber eben vor allen Dingen Ehrlichkeit, Offenheit und tiefgründige Gespräche.
Mhm.
Je tiefgründiger das Gespräch ist, desto mehr man von seinem Gefühl zeigt und offen ist, desto vertrauensvoller wird das Ganze. Denn wenn wir beide oberflächliche Gespräche miteinander führen, die ich auch mit einem Arbeitskollegen führen könnte, dann baut das keine tiefe Verbindung zwischen uns auf. Wenn ich dir aber von meinen Gefühlen, von meinen Gedanken, vielleicht auch manchmal von Sorgen und Ängsten erzähle, dann macht das was, weil das ist ja etwas, eine Art verletzliche Seite und die sorgt eben dafür, dass dir signalisiert wird, oh, da muss Vertrauen da sein, ansonsten würde er sich nicht so öffnen. In der Folge öffnest du dich auch mehr, ne, und das ist dann ja in so eine, geht auch wieder in eine Art Spirale hinein, dass man sich eben immer weiter gegenseitig auch öffnet, mehr von sich präsentiert und erzählt, das Vertrauen dadurch immer tiefer wird.
Und ich glaube, was da auch hilft, also gebe ich dir recht, ehrliche und tiefe Gespräche, aber auch verbindende Lebensmomente. Also Lebensmomente, die besonders sind, die man zusammen erlebt hat, wo man vielleicht auch etwas, was man immer gesagt hat, das wollten wir schon immer mal zusammen machen, auch mal wirklich zusammen machen. Sich mal die Zeit und die Priorität einräumen, dass die Beziehung jetzt dran ist, dass das wichtig ist.
Ja, gemeinsame Ziele.
Ja.
Dass man weiß, wo man überhaupt hin möchte. Ob das erstmal die Wunschbeziehung ist, die man als gemeinsames Ziel mal definiert. Sich überlegt, wie sieht denn so eine Wunschbeziehung für mich aus? Wie sieht die für dich aus? Wenn wir es übereinander legen, haben wir eine gute Schnittmenge. Und alles, was sich nicht überschneidet, ist das im Toleranzbereich, dann passt das. Aber so gemeinsame Ziele sind natürlich auch etwas, was verbindet und damit wieder Vertrauen schafft.
Ja. Und ich glaube, auch ein großer Punkt ist einfach auch mal Zeit haben. Das ist, finde ich, etwas heute, was vielen Paaren auch schwerfällt. Das frage ich immer, wenn wir am Anfang die Ziele definieren vom Coaching, ob mehr Paarzeit auch ein Ziel wäre. Und dann sagen viele, ja, eigentlich rückblickend haben wir eigentlich viel zu wenig Zeit zu zweit. Also uns gibt es eigentlich gar nicht in dieser Paarkonstellation mehr wirklich, seitdem es die Kinder gibt, häufig ja so ein Punkt. Und dass es einfach gar nicht die Möglichkeit gibt, sich auch wieder vertrauensvoll miteinander zu verbinden. Weil wie willst du dich verbinden, wenn du ein Kind oder Kinder dabei hast, die dich dauernd unterbrechen oder um einen rumwuseln oder sonst was? Du kommst ja auch nie in diese Tiefe von Gesprächen, finde ich.
Oder ganz schwierig. Viele Paare, die sich mit Freunden in der Zeit treffen. Und die kommen natürlich auch nicht in tiefe Gespräche, ja. Weil die sind ja mit Freunden im Gespräch. Die haben zwar einen lustigen Austausch, aber keine tiefgründigen Gespräche miteinander.
Mhm. Ja, also in so einer Freundschaft, ja, okay, ich weiß, wie du es meinst, ja. Das ist natürlich schwierig dann auch, ja. Und ich glaube, das sind auch viele Gewohnheiten, dass es einem gar nicht immer so bewusst ist. Also wenn ich das manchmal frage und dann überlegen die Paare ehrlich, wie viel Zeit sie miteinander zu zweit verbringen, dann sagen manche, uns gibt es eigentlich gar nicht mehr seit so und so vielen Jahren zu zweit. Weil unser Kind akzeptiert keinen Babysitter oder es ist schwierig in der Familie, wir haben kein Netzwerk, die uns unterstützen oder die Arbeit lässt es nicht zu oder. Und dann kann das gar nicht entstehen.
Ich habe vorhin mit unserem Sohn über das Thema Ausreden gesprochen. Ja. Und man muss natürlich dann wieder für sich, finde ich, auch nochmal reflektieren, sind das sozusagen echte Einwände, warum das nicht geht, also tatsächliche Begründungen. Oder wenn man so ganz ehrlich in sich hineinhorcht, sind das Ausreden, sind das Vorwände, die man hat, weil man vielleicht nicht weiß, was man reden soll.
Also auch unbewusst vielleicht, ne?
Ja, genau, unbewusst. Ja. Also das wird selten bewusst sein. Ja. Wenn ja, dann ist das schon mehr, was man sich angucken muss. Aber häufig auch unbewusst. Ne, das, ich war auf einem Seminar, eine Schulung zum Thema Marketing. Und da hatte jemand erzählt, dass er sich mehrere Wohnungen angeschaut hat zum Kauf und an jeder Wohnung was auszusetzen hatte. Mhm. Und hat der viel Geld und hat sich schon die besten Wohnungen angeguckt, die man so bekommen kann. Und trotzdem ging irgendwas immer nicht. Und hat sein Bruder ihn gefragt, Mensch, was ist denn los bei dir? Du guckst dir die geilsten Wohnungen der Stadt an und überall findest du irgendeinen kleinen Makel. Das kann nicht sein. Und ist er in sich gegangen und hat festgestellt, dass er mit seiner Freundin keine Wohnung zusammen haben will, und hat sich getrennt.
Ach, er hat sich die selber angeguckt für sich. Ja. Ach so, jetzt habe ich es verstanden.
Er wollte eine Wohnung kaufen und mit seiner Partnerin da einziehen. Und hat immer wieder Vorwände gefunden, warum diese Wohnung nicht passend ist. Obwohl das die geilsten Wohnungen sind, die man sich vorstellen kann.
Ja.
Und hat sich dann auch irgendwann mit seinem Bruder zusammen gefragt, warum ist das so?
Ja.
Warum habe ich an jeder dieser tollen Wohnungen irgendetwas auszusetzen? Und dann kam er in der Selbstreflexion drauf, dass das eben ein Vorwand ist, die Wohnung nicht zu haben, weil er eigentlich gar nicht mit seiner Partnerin mehr zusammen sein möchte und gar nicht mit ihr eine Wohnung kaufen will.
Ja.
Und dann hat er sich von ihr getrennt. Und gesagt,
aber spannend, wie sehr wir manchmal vor so einer Wand stehen und das nicht sehen können. Und denn, ne, also wie wichtig es ist, dann auch jemanden an der Seite zu haben, der mal sagt, lass uns mal zusammen von außen raufschauen und das nicht einfach nur hinnehmen. Oder man könnte jetzt auch oberflächlich sagen, ist einfach ein sehr penibler, kritischer Mensch, den kann man das halt nicht irgendwie recht machen.
Das ist ja, glaube ich, trotzdem, aber macht natürlich Sinn, da einfach jemanden zu haben, der unbefangen ist
und
sich da so hinleitet. Ne?
Das hatte ich auch im Coaching vor 2 Wochen, da ging es um Babysitter und da sagte der Mann, ja, lass uns doch mal einen Babysitter holen. Dann sagt die Frau, nee, geht nicht. Das Kind akzeptiert keinen Babysitter. Dann sagt er, wie willst du es denn wissen? Wir haben noch nie ausprobiert. Sagt, das kann ich dir jetzt schon sagen. Dann sagt er, ja, aber es ist total frustrierend. Du sagst jetzt, das geht nicht, obwohl wir es noch nicht ausprobiert haben. Ich habe aber das Gefühl, das geht. Der wird das total feiern.
Ja.
Und dann hat sie gesagt, ja, aber sie möchte es auch nicht ausprobieren. Und dann hat er gesagt, das sieht er als totale Verletzung gerade an, weil sie sagt sogar, sie wird es nicht ausprobieren, obwohl er davon überzeugt ist.
Das ist ein Thema in ihr wahrscheinlich.
Genau.
Was vorliegt und nichts, was jetzt mit dem Babysitter.
Und dann hat er was gemacht, das ist natürlich auch nicht richtig, das ist Ausschluss, gar keine Frage. Hat er einen Babysitter organisiert und sich mit dem Kind getroffen, mit dem Babysitter, und das hat gematcht.
Ja.
Und dann hat er zu ihr gesagt, wir hatten heute Nachmittag einen Babysitter hier. Es war wunderbar. Ich hatte 2 ganz ruhige Stunden.
Ja, aber ich glaube, sie fühlt sich damit nicht so gut.
Nee, aber er hatte das Gefühl, er ist ja im Recht und er musste sich das beweisen. Danach gab es noch andere weitere Themen, die daraus resultierten. Aber
das ist ja im Ergebnis gar nicht so verkehrt, aber der Weg dahin.
Genau.
Der Weg dahin wäre natürlich zu schauen, was ist denn in ihr, was sie da zurückhält? Hat sie Sorgen oder Ängste bezüglich eines Babysitters? Hat sie selber mal schlechte Erfahrungen gemacht?
Klar.
Hat jemand im Umfeld irgendwas erzählt in Bezug auf Babysitter? Also irgendwas steckt ja bei ihr dahinter.
Aber er sagte, sie hat ja kein Vertrauen zu ihm gehabt. Also er hat das so gespürt, dass sie kein Vertrauen zu ihm hat, das mal auszuprobieren. Weil er hatte ja ein gutes Gefühl. Und er sagte, sie kann ja gar nicht auf seine Intuition als Vater vertrauen.
Wenn sie eine Angst in sich hat, wirkt die stärker.
Genau, das war aber für ihn so der Grund. Und dann hat er natürlich eigentlich genau rückverletzt, wie wir sagen. Ne?
Ja.
Und dann sagt sie, und wie soll ich dir jetzt noch vertrauen?
Ja.
Na, natürlich dann im Gefühl ganz schlimm. Ne? Kann ich dich überhaupt noch mit unserem Sohn alleine lassen?
Ganz wichtiger Punkt, ne? Beim Thema Vertrauen, das haben wir gar nicht so aufgeführt, ne? Grenzen einhalten.
Ja.
Wenn jemand anderes eine Grenze setzt, dass man darauf vertrauen kann, dass der die Grenze wirklich einhält. Denn das ist ja auch etwas, was sonst sehr, sehr negativ in Richtung Vertrauen, also eher ins Misstrauen.
Klar, die Aktion ist jetzt natürlich, hat das nochmal verschärft, ne, was ja. Das Vertrauen angeht, ganz klar.
Klar, weil sie hat jetzt eine Grenze gesetzt und sagt, das geht erstmal für sie nicht und er hat es trotzdem gemacht. Jetzt wäre aber die Frage, was kommt beim nächsten Mal, wenn sie wieder sagt, sie möchte was nicht und er sagt, ich kann es mir vorstellen, mach das dann wieder so. Also
ja.
Da entsteht eine Brille, ne, das heißt jetzt so diese Vorahnung, ich kann ihm da nicht vertrauen, er hält meine Grenzen nicht ein. Und das ist eben etwas, was nicht geht. Wenn dann so eine Grenze da ist und man das Gefühl hat, da steckt ein limitierender Glaubenssatz hinter, da steckt eine Angst hinter, dann muss man eben schauen, was ist denn das, was da los ist? Was wird gebraucht? Ja, so eine Frage könnte sein, was können wir tun, lernen, verändern, damit stimmig wird, einen Babysitter zu nehmen?
Genau, oder dann, was war eine stimmige Kompromiss? Vielleicht doch jemanden aus der Familie, was auch immer, ne?
Sowas. Gut, kommen wir zur dritten Frage. Was gibt es für Übungen, um wieder Vertrauen aufzubauen? Ich finde immer das Wort Übungen ein bisschen schwierig, ne?
Ja.
Also gerade beim Vertrauen, da stellt sich sofort jeder bei Übungen wahrscheinlich vor, dass man sich so hintereinander stellt und lässt sich
wunderbar
in die Arme des anderen fallen.
Oh, grausam.
Ich finde das immer schön, wenn ich dann irgendwo diese Videos sehe, wo man das so am See macht, dann klatscht derjenige in den See hinein und sowas. Ne? Also solche Übungen machen natürlich wenig Sinn tatsächlich. Das sind so Show-Effekt-Übungen, die
aber man... Aber die werden durchaus gemacht. Ich weiß, ich musste die öfters, Ausbildung, Studium.
Ja.
So ein Dauerbrenner in der Pädagogik, ne? In Psychologie, ja.
Aber ob das wirklich Vertrauen macht, ne?
Also man durfte immer auch sagen, man möchte es nicht machen.
Ich finde,
ne?
Das ist immer so ein Show-Effekt in der Gruppe.
Ja.
Ja, das ist immer so ein Show-Effekt und ganz witzig. Aber so ein tiefes Vertrauen macht das nicht.
Nein.
Ne? Insbesondere nicht, wenn man vielleicht sagt, man möchte ein Misstrauen wiederherstellen.
Ja.
Ne, wenn man jetzt sagt, Mensch, da hast du meine Grenzen nicht eingehalten. Und dann sagt er, dann lass dich doch mal in meine Arme fallen, dann vertraust du mir wieder. Das funktioniert nicht. Also was haben wir wirklich für Möglichkeiten? Was können wir tun, damit Vertrauen wiederhergestellt wird? Welche Übungen oder Trainings gibt es?
Genau, so. Es ging ja um den praktischen Anteil, wie wir sagten.
Genau, wie kann man es praktisch umsetzen? Ne?
Ein Part, den man versuchen könnte, da muss man aber so ein bisschen sensibel sein, wenn da zu viele Verletzungen noch in der Tiefe vorliegen, ich würde eher sagen, es wäre eher was, was man im Prozess machen könnte, wäre, sich mal Paarkartenspiele anzuschauen. Wir haben uns ja auch vor ein paar Jahren mal mehrere Kartenspiele zusammen angeschaut und die mal geprüft sozusagen. Und manche Kartenspiele sind eigentlich ganz nett aufgebaut. Da sind dann Fragen drauf, die dann der eine stellt und der andere beantwortet. Und die sollen halt ein Gefühl von Verbundenheit, Vertrauen anregen. Häufig sind das Fragen gewesen, wo es auch um die Kindheit geht, was mochtest du als Kind gerne essen oder was würdest du in 10 Jahren gerne als Reiseziel haben oder irgendetwas, was sozusagen über den Charakter des anderen was aussagt. Weil es schon so ist, dass viele Paare ja auch berichten, ja, dann sagen wir sollen miteinander reden, aber wir haben keine Gesprächsthemen. Wir sitzen uns gegenüber und ja, nach 10 Minuten ist dann die Tiefe immer noch nicht erreicht und man weiß nicht, was man sich sagen und fragen soll. Und da kann es eine nette Anregung sein, so ein Paarkartenspiel mal dazu zu ziehen und zu sagen, okay, lass uns mal ganz locker angehen. Jeder zieht mal 5 Karten und lass mal ein paar Fragen beantworten. Kann man auch lustiger machen, ne? Das muss man ja nicht so stocksteif da sitzen, sondern man kann sich jetzt auf Couch gemütlich machen. Und ist vielleicht auch verwundert über manche Antworten. Kommt dann wieder in weitere Gespräche, fragt nochmal nach. Ne? Von wegen, ja, was hast du gern als Kind gegessen? Wenn man dann eine der Antwort, was weiß ich, Dauerbrenner ist ja irgendwie sowas wie Fischstäbchen oder keine Ahnung, Spaghetti mit Tomatensauce. Und der andere sagt vielleicht so, boah, nee, kann ich gar nicht ab, das kann ich als Erwachsener nicht mehr essen. Ich muss mal an meine Schwiegermutter denken, die jetzt als erwachsene Frau ja keinen Pfannkuchen mehr essen kann. Na, das ist, man kommt ja so ins Gespräch dann. Und darauf kommt es ja an.
Genau, diese Karten sind ja unterschiedlich ausgelegt, manche so ein bisschen oberflächlicher, genau, manche ein bisschen tiefgründiger. Das ist immer ganz unterschiedlich. Die moderne Form wäre wahrscheinlich, irgendeinen Prompt bei ChatGPT reinzuhauen und zu sagen, was sind tiefgründige Fragen, die ich in meiner Partnerschaft stellen kann. Und dann werden wahrscheinlich, kann ich ja sagen, wie viel ich haben will, ne, und zu welchem Themenbereich. Und dann kann ich die natürlich genauso durchgehen, wenn ich mir jetzt kein Kartenspiel holen möchte. Ne?
Das heißt, die ganze Branche ist zerstört.
Letztendlich ist das ja nur etwas, das brauchst du nur googeln, ne?
Ja, natürlich. Also, aber es geht ja so ums,
halt passende Fragen,
die Haptik auch, dass du das gemütlich machen kannst, Karten hast und so weiter, ne?
Das ist halt der Vorteil, ne? Selbst wenn man ChatGPT befragt, würde es eben ausdrucken.
Ja.
Damit kein Gerät in der Nähe ist, keine Ablenkung in der Nähe ist, damit man Handys und Co. im Flugmodus lassen kann. Das macht dann schon Sinn. Dann kann man natürlich durchaus die Dankbarkeit und den Fokus trainieren, dass man das, man hat da häufig so einen Negativfokus auf Dinge, weil das ist, was mehr in Erinnerung bleibt als die positiven Dinge. Und dass man da so ein Dankbarkeitsjournal führt, ne, oder auch das 6-Minuten-Tagebuch, das gibt Journale für Paare, dass man einfach schaut, was sind denn die Punkte, wo ich sage, Mensch, das war im Wir-Gefühl, da fühlte ich mich zugehörig, dafür bin ich dankbar, das macht mich zufrieden. Man kann auch seine eigenen Fragen stellen. Ne? Also was zeigt mir, dass ich dir vertrauen kann, um da sich mehr auch auf diese positiven Dinge zu fokussieren. Denn manche Dinge sind natürlich auch schwer herzustellen. Ne? Wenn man mal unehrlich war, das Vertrauen in die Ehrlichkeit nicht mehr so da ist, es ist relativ schwer, Ehrlichkeit nachzuweisen. Ne? Mhm. Das ist nicht ganz so einfach. Eine Zuverlässigkeit nachzuweisen ist deutlich einfacher. Wenn man sagt, Mensch, du kommst dauernd unpünktlich und das macht was in mir, dann pünktlich zu kommen, ist sehr, sehr einfach, dass man diesen Beweis führt und dann wieder ins Vertrauen kommt. Bei Ehrlichkeit zum Beispiel ist das schwerer. Und dann kann man sowas gemeinsam mal reflektieren.
Ein weiterer Punkt könnte sein, Meditationsübungen oder auch gemeinsam Sport zu machen, also aktiv werden gemeinsam. Das ist nochmal so eine besondere Form der Verbundenheit, weil man auf der einen Seite natürlich das Vertrauen aufbaut, bei der Meditation zum Beispiel. Man schließt die Augen, man sucht was zusammen aus, man kann danach drüber in der Tiefe noch sprechen, sich darüber verbinden, wie hast du das empfunden, wie habe ich das empfunden. Beim Sport kann es auch eine Verbindung sein, wenn man sagt, wir laufen zusammen und laufen eine Strecke und finden das schön, am See lang zu laufen und verbinden das mit einem schönen Ritual, dass man sagt, immer auf dem Rückweg holen wir uns irgendwie ein Getränk oder so und sprechen nochmal bei 1-2 Themen. Also auch so etwas kann einfach eine tiefe Verbundenheit und damit auch wieder das Vertrauen stärken.
Also grundsätzlich kann man sagen, dass man eine unbeschwerte Zeit miteinander verbringt.
Genau.
Die angenehm verlaufen ist, es baut immer Vertrauen auf. Der letzte Punkt wären Date Nights, was man gut machen kann, was insgesamt ja für Beziehungen gut ist, dass man den anderen mal überrascht. Und das ist genau der Punkt, wenn man das so gestaltet, dass man zum Beispiel im 14-Tage-Rhythmus oder alle 4 Wochen den anderen mit einer Date Night überrascht, dann hat es ja verschiedene Dinge, die man herstellt. Also man muss sich Gedanken darum machen, was gefällt uns beiden, was würde dem anderen gefallen. Und das bedeutet, dass man genauer zuhören muss, dass man vielleicht auch mal die eine oder andere Frage nochmal stellt, dass man sich mehr Gedanken darüber macht, was dem anderen denn Spaß machen könnte. Und wenn man dort Dinge wählt, die wieder im Rahmen sind, wo der andere sagt, das macht mir auch Spaß, dann baut das wieder Vertrauen auf. Ist natürlich schlecht, wenn du sagst, Mensch, ich habe Angst vor Fallschirmspringen und ich suche dann Fallschirmspringen raus, weil ich sage, oh, das verbindet uns gut und wir können da zusammen in so einem Fallschirm hängen. Dann würdest du wieder sagen, na, du kennst mich ja gar nicht richtig.
Ja.
Das heißt, Grundvoraussetzung für diese Date Nights ist eben, dass man zuhört, den anderen versteht, weiß, wo die Grenzen liegen, weiß, was Spaß macht und was eben einen gemeinsam verbindet. Aber so kommt man eben zu immer mehr Dingen, die einen gemeinsam verbinden, wo man zusammen Spaß dran hat. Ne? Wir haben verschiedene Sportarten, die wir uns gerne zusammen angeguckt haben. Ne? Eishockey, eine Zeit lang Boxen damals oder gucken dann zusammen irgendwie Comedy-Geschichten, Poetry Slam und so weiter. Das sind alles Dinge, die machen uns zusammen Spaß, ne? Und die schauen wir uns gern zusammen an, unterhalten uns danach darüber. Und das sind ja alles Dinge, die total entspannt sind. Und wo auch, und das ist eben etwas, was ja auch in so einer Phase, wo man vielleicht Konflikte hatte und wieder Vertrauen aufbauen möchte, das sind auch häufig dann ja so Dinge, da ist wenig Konfliktpotenzial normalerweise drin. Also ein Eishockeyspiel zu gucken ist wie ins Kino gehen. Du sitzt halt nebeneinander und guckst ein Spiel, ja, hast nette Emotionen und kannst dich danach darüber unterhalten. Und da ist wenig Konfliktpotenzial drin. Das heißt,
jedenfalls bei den Zuschauern.
Ja, bei den Spielern ist Konfliktpotenzial da. Aber es wäre auch sehr lustig, wenn einer den Handschuh auszieht und der andere sagt, hey, stopp, lass uns mal gucken, wann war es mal gut. Ja, genau. Nicht zuhauen. Ne? Oh, ne? Wäre auch sehr, sehr witzig.
Ja.
Ne? Aber wird wohl nicht passieren.
Nein, das wird nicht passieren.
Lass uns zum letzten Punkt kommen.
Der letzte Punkt, die letzte Frage. Welche Strategien können wir verwenden, um das Vertrauen langfristig zu stärken?
Wir haben schon gemeinsame Ziele genannt, natürlich auch gemeinsame Werte, also die Wunschbeziehung formen, wo möchten wir eigentlich hin? Sind wir da auf dem gleichen Weg? Denn ich glaube, das ist sehr wichtig. Das kann man einmal im Jahr machen oder alle 3 Jahre, alle 5 Jahre, das immer mal zu wiederholen, weil die Wunschbeziehung, die man formt, ist natürlich eine Momentaufnahme.
Ja, habe ich diese Woche war das, habe ich mich so durch Dokumente von uns gewälzt, weil ich ja was gesucht habe. Und da war so ein Zettel, so eingeklappt, wo denn Ziele drauf stand. Und da habe ich mal ausgegraben und habe mal geguckt, das ist schon ein bisschen älter, schon ein paar Jahre alt gewesen. Und fand ich ganz spannend zu sehen, welche Ziele wir damals aufgeschrieben haben, auf verschiedenen Ebenen, die wir haben. Es müsste wieder Ende des Jahres gewesen sein. Das ist ja meistens ein Ritual bei uns zwischen den Tagen.
Genau.
Und das fand ich total spannend. Ich muss sagen, es war so ein bisschen ansatzweise auch komisch, weil ich das Gefühl hatte, sind das wirklich meine Ziele tatsächlich gewesen? Also man entwickelt schon so ein bisschen Distanz manchmal dazu, wenn das Leben sich doch nochmal gewendet hat und es jetzt doch nochmal anders ist, ne?
Naja, oder die Dinge lange erfüllt sind.
Genau.
Und man das heute gar nicht mehr als Ziel hat, weil es gar kein Thema mehr ist. Also die Ziele, die man sich fürs nächste Jahr setzt, macht man ja auch häufig, weil man dieses Jahr damit eine Unzufriedenheit vielleicht hatte.
Ja, genau.
Und wenn diese Unzufriedenheit nicht mehr da ist, dann gibt's das Ziel gar nicht mehr. Aber es ist bei der Wunschbeziehung eben ähnlich. Die kann sich wandeln. Es gibt verschiedene Aspekte, berufliche Perspektiven, berufliche Veränderungen. Die Gesundheit spielt häufig eine Rolle. Es gibt ja ganz viele Dinge, die einfach die Wunschbeziehung nochmal verändern können. Kinderwunsch, also diverse Dinge, die darauf einwirken. Deswegen macht das Sinn, sich das immer wieder anzuschauen und zu gucken, wie sieht denn die Wunschbeziehung von beiden aus? Ist da ausreichend Match da? Und das schafft eben Vertrauen in Form von, wir sind auf dem gleichen Weg.
Ja.
Weil das ist ja was regelmäßig bei Paaren passiert, dass sie sich darüber nicht austauschen. Und dann ist irgendwann so das Ding, wir haben uns auseinandergelebt.
Mhm.
Das heißt ja eigentlich nur, dass man irgendwann sich einer von beiden oder beide abgebogen sind und eben nicht mehr die Wunschbeziehung geformt haben. Weil dieses Ziel sorgt natürlich auch dafür, dass man eben den gleichen Weg geht.
Und ein weiterer Punkt, den ich vorhin ja auch sagte, im Alltag Zeit füreinander nehmen und ganz bewusst Zeit füreinander nehmen. Und da passen, finde ich, ja auch ganz gut einmal die Sprachen der Liebe. Also wie kann ich den anderen ansprechen, dass er sich geliebt fühlt? Weiß ich, was meine eigene Sprache der Liebe ist? Weiß ich, was deine Sprache der Liebe ist? Damit ich auch im Alltag durch dieses Gefühl von Geliebtsein auch wieder Vertrauen und Verbindung aufbauen kann. Das kann man sehr gut machen. Das Buch kann man sich ja überall kaufen oder ich glaube, es gibt es auch schon als Hörbuch.
Haben wir auch bei uns ein Video zu, kostenlosen Videokurs.
Genau, und das finde ich immer noch eine schöne Geste auch, wo man merkt, dass beide sich in der Haltung verändern, dass sich Mühe gegeben wird in der Beziehung. Weiterer Punkt, wie man auch noch machen könnte, ist natürlich auch zu überlegen, gibt es Rituale und Routinen, die uns gut tun im Alltag, die uns auch wieder näher zusammenbringen. Und das muss ja auch gar nichts Großes oder Langes immer sein, das sind so ganz kleine Momente. Ich habe jetzt gerade diese Woche mit ein paar so erarbeitet, alle 2 Wochen mal einen Abend zu organisieren durch Familie, Babysitter, wo die mal weggehen können. Vielleicht nur 1,5 Stunden, weil länger geht es mit den Kindern noch nicht. Oder auch mal eine kurze Kaffeepause einzubauen, dass man sagt, wir machen uns einen Slot frei, häufig auch durch Homeoffice ja auch möglich heutzutage, dass wir nur mal diese 20 Minuten haben, einmal kurz auszutauschen, einfach nur Zeit für uns zu haben. Aber ich glaube, heutzutage muss man das auch planen. Also dieses Ritual muss irgendwie im Kalender sein, sonst fällt es nicht
drüber. Insbesondere, wenn Kinder da sind.
Ja.
Dann ja sowieso.
Genau.
Ja, und da vor allen Dingen ja auch Konflikte und Streiten Punkt sind, die massiv das Fundament beeinträchtigen und damit das Vertrauen, ist einfach sehr ratsam, eine passende und für sich wirksame Methode zu haben, mit der man Konflikte und Streit nachhaltig lösen kann und immer dafür sorgen kann, dass das gemeinsame Fundament stabil bleibt. Wir nehmen dafür die System-Empowering-Methode. gibt bestimmt auch andere wirksame Methoden, die man sich suchen kann, die besser zu einem passen vielleicht. Das ist die, die wir nutzen und die wir als nachhaltig und wirksam erachten und auch vielen Paaren damit geholfen haben. Und das macht natürlich total Sinn, dass man einfach das Fundament stabil hat. Ist das Fundament stabil, ist normalerweise das Vertrauen auch da. Und es läuft auch gar nicht in diese ganz großen Vertrauensbrüche hinein. Also mit stabilem Fundament und sich geliebt fühlen, sich gewertschätzt fühlen, anerkannt fühlen, läuft es normalerweise nicht in eine Affäre, Fremdgehen, Fremdverlieben, was ja dann so die ganz großen Vertrauensbrüche wären, läuft das dann normalerweise nicht hinein. Und im Zweifelsfall, wenn man merkt, dass das einfach schon zu weit fortgeschritten ist, dann eben eine Paartherapie machen, ins Coaching gehen, sich Unterstützung holen und das Fundament wieder stabilisieren, denn man kann wunderbar die letzten Jahre aufarbeiten, dass den Punkt, wann war es mal gut, Schritt für Schritt durchs Lösen der Verletzung wieder ins Heute bringen und dann mit einem stabilen Fundament und neuem Vertrauen in die nächsten Jahre starten. Wir freuen uns, wenn diese Folge euch dabei hilft, das Vertrauen wieder aufzubauen. Und wenn ja, schreibt uns gerne in die Kommentare, welcher Punkt hat euch am meisten weitergebracht. Und ansonsten freuen wir uns natürlich sehr über ein Like, ein Follow bei YouTube oder wenn ihr das als Podcast-Folge hört, sehr gerne eben eine gute Bewertung bei Spotify, Apple und wie sie alle heißen.
Danke fürs Zuhören.
Bis bald.